Ich darf euch heute den Bibeltext vorlesen. Der ist Apostelgeschichte 9, Vers 1 bis 8. Und ich nehme die Neue Genfer Übersetzung. Die Umkehr des Saulus vom Verfolger der Gemeinde zum Nachfolger Christi. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den Hohepriester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Als er nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme antwortete: Ich bin der, den du verfolgst. Ich bin Jesus. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Moment. Die Männer, die mit Saulus reisten, standen sprachlos vor Bestürzung dabei. Sie hörten zwar die Stimme, sahen aber niemanden. Saulus richtete sich vom Boden auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts sehen. Seine Begleiter mussten ihn bei der Hand nehmen und nach Damaskus führen. Oder noch?
Genau, das ist die Bekehrungsgeschichte von Paulus, von Saulus, später ist er uns als Paulus bekannt, ist ein bisschen anders, als wir ihn ansonsten in der Bibel kennen. Paulus ist ein Pharisäer, er wächst als Pharisäer auf, er ist ein Jude und er ist leidenschaftlich für Jahwe, er ist leidenschaftlich für Gott. Und jetzt vor kurzer Zeit ist irgendwie so eine neue Sekte aufgetreten, das ist seit der Kreuzigung von diesem Sektenführer haben die sich groß gemacht und die bringen irgendwie Verwirrung in ganz Jerusalem. Ganz Jerusalem ist durcheinander. Die Juden, die driften plötzlich ab, die gehen weg vom Judentum und hängen jetzt dieser neuen Sekte, die nennt sich der Weg, hängen die an und er hat Angst, dass es Überhand greift. Wir haben den wahren Gott, den einzig wahren Gott, Jahwe, und meine Brüder und Schwestern kommen vom rechten Weg ab. Das ist sehr gefährlich, die werden das Heil nicht erleben. Und Saulus denkt sich, ich muss hier was unternehmen. Er sagt, das kann nicht sein, dass die Menschen vom rechten Weg abkommen und dieser Sekte nachgehen, die sich der Weg jetzt nennt. Und Saulus ist fest entschlossen, Gott zu dienen und sein Leben dafür bereit zu geben. Es sind einige Christen in der Vergangenheit jetzt schon hingerichtet worden. Wir haben von Stephanus gelesen, der gesteinigt wurde. Und Saulus findet es gut, weil er findet, hier muss endlich ein Ende gemacht werden. Das gefährdet uns Juden, uns als auserwähltes Volk. Und die Christen, die damals gelebt haben und eben in diese Bedrängnis kamen, die waren ratlos, die haben sich gedacht, was machen wir jetzt? Naja gut, in Jerusalem haben wir nicht mehr viel Platz, hier werden wir bedrängt. Und manche haben sich entschieden, wir werden von Jerusalem fliehen, wir werden in andere Städte gehen, wo die Bedrängnis noch nicht ist, wo man vielleicht noch nicht von uns gehört hat. Wir nehmen das als Gelegenheit, da können wir auch von Jesus Christus erzählen, der wirklich der wahre Weg ist. Und einige Christen fassen die Entscheidung, wir gehen nach Damaskus. Damaskus ist nicht in Israel, da denken sie sich, das ist vielleicht ein ganz guter Ort, wenn wir außerhalb Israels gehen, es ist in Syrien, da werden wir hinkommen und da werden wir wieder mehr Luft zum Atmen haben. Paulus denkt sich, okay, die Juden, beziehungsweise die ehemaligen Juden, die Christen, die fliehen aus Israel, das kann nicht sein, dass die jetzt dort in Damaskus und in den anderen Ländern weitermachen. Dieser Gruppe muss Einhalt geboten werden. Und er erinnert sich an ein Gesetz des Römischen Reiches, welches es dem Hohenpriester erlaubt, Juden oder religiösen Straftätern, die geflohen sind, aus anderen Städten zu holen und die gefangen nach Jerusalem zurückzubringen, um denen den Prozess zu machen. Und er geht zum Hohen Rat und bittet um die Erlaubnis, nach Damaskus gehen zu dürfen. Das ist eine Stadt, wo schon früher religiöse Flüchtlinge unterkamen. Er denkt sich, vielleicht haben die es wieder so gemacht, und er bittet, gib mir ein Schreiben, damit ich diese Christen, die dort ihr Unwesen treiben, gefangen nehmen kann, damit sie herkommen und damit sie sich verantworten für diese Unruhe, die sie stiften. Und er macht sich auf den Weg, er nimmt sich ein paar Leute mit und er ist auf der Reise nach Damaskus, und kurz bevor er in Damaskus ankommt, passiert etwas. Plötzlich ist da ein Licht und plötzlich fällt er zu Boden und weiß nicht, was um ihn herum geschieht. Es ist absolut alles andere als normal, und er hört eine Stimme, die zu ihm spricht. Und ich glaube, das hat Paulus davor noch nicht oft erlebt. Ich weiß nicht, wie oft du das schon erlebt hast, so eine Situation. Ich bin ziemlich sicher, dass Paulus erschüttert war, dass er erschrocken war. Was geht hier ab? Bin ich in einem Science-Fiction-Film gelandet? Träume ich? Was passiert hier? Und plötzlich redet eben diese Stimme, und alle anderen um ihn herum sind genauso bestürzt wie er. Und diese Stimme sagt: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und Saul sagt: wer bist du? Und dann antwortet die Stimme: ich bin der, den du verfolgst, Jesus Christus, ich bin Jesus. Soweit so gut, aber Moment mal, was hat die Stimme gerade gesagt? Diese Stimme mit dem hellen Licht hat gesagt: ich bin der, den du verfolgst. In Vers 1 hat die Yvonne gerade vorgelesen, steht: Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Und jetzt kommt eine Stimme aus dem Off und sagt: du verfolgst mich. Sagt: ich bin der, den du verfolgst, Jesus Christus. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus das scheinbar ziemlich persönlich nimmt, dass Saul die Gemeinde und die Jünger verfolgt. Was wir hier sehen, ist, dass Jesus das enger nimmt als eine Familienangelegenheit. Ich habe heute die Ehre, wenn das funktioniert, eigentlich schon, ja. Ich muss auf den Pfeil drücken, ja? Ja, dann klick du doch für mich, Anne. Nochmal? Ja. Ich habe heute die Ehre, diesen netten Herrn hier zitieren zu dürfen. Wer kennt den? Ja gut, wir sind evangelikal, ich weiß, aber für alle, die ganz evangelikal sind, das ist der Papst. Ich habe heute die Ehre, den Papst zitieren zu dürfen. Und der Papst, der sagt manchmal oder vielleicht sogar ziemlich oft ziemlich heilige Sachen. Und ich glaube, das, was ich jetzt gleich zitieren werde, entspricht ungefähr der Gefühlsregung, die Jesus hatte, als Saul seine Gemeinde verfolgt hat. Bitte klick. Er sagt: wer meine Mutter beleidigt, erwartet einen Faustschlag. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber so Familienangelegenheiten nimmt man oft sehr persönlich. Wenn jemand nicht dich selbst beleidigt, aber deine Mutter, dann hat derjenige ein Problem. Wenn jemand meine Mutter beleidigt, dann nehme ich das persönlich, das nehme ich auf mich, da habe ich was dagegen. Genauso ist es mit dem Rest meiner Familie. Wenn jemand Anderle oder Jessie beleidigt, dann trifft mich das persönlich. Und ich werde sehr mit mir kämpfen müssen, hier meine Heiligkeit zu halten. Weil wenn jemand meine Familie beleidigt, dann beleidigt er auch mich, das trifft mich höchstpersönlich. Und ich glaube, dass es ähnlich ist mit Jesus. Jesus identifiziert sich so sehr mit seiner Gemeinde, Jesus identifiziert sich so sehr mit dir und mir als seinen Nachfolgern, dass wenn jemand dir oder mir was antun will, dich beleidigt oder gegen mich ist, dann nimmt er das persönlich, als würde derjenige es mir tun, als würde derjenige es dir tun. Das ist eine Familiensache. Als Gemeinde, wir gehören zusammen. In Matthäus 12, 48 sagt Jesus: Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er streckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, da ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Jesus bezeichnet seine Nachfolger als seine Familie. Jesus bezeichnet seine Gemeinde als seine Familie. Und er sagt in Matthäus 25, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Was immer ihr an einem meiner Brüder zu tun versäumt habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr mir gegenüber versäumt. Also Jesus sagt, du ärgerst meine Gemeinde, du ärgerst mich, du hast ein Problem mit meiner Gemeinde, du hast ein Problem mit mir, weil meine Gemeinde ist meine Familie, meine Gemeinde, das sind die Leute, die sind mir Mutter, die sind mir Bruder, die sind mir Schwester. Das heißt, es funktioniert nicht, der Gedanke zu sagen, Jesus, dich liebe ich über alles, aber mit deiner Gemeinde kann ich eigentlich nicht viel anfangen, die mag ich nicht. Genauso wenig, wie es funktioniert, wenn du verlobt bist und du hast vielleicht einen besten Freund, ist verlobt mit einer richtig tollen Frau, du liebst die, du hast dich entschieden, dein Leben mit ihr zu verbringen, weil sie einfach genial ist, weil ihr passt zusammen und es wird funktionieren und diese Frau ist absolut liebenswert und jeder soll sie kennenlernen, weil die ist so toll. Und dein bester Freund sagt, hey Kumpel, dich finde ich super, du bist so ein toller Kerl, aber mit deiner Alten kann ich gar nicht, die will ich am liebsten gar nicht sehen und die redet die ganze Zeit nur dummes Zeug und da kommt irgendwie nichts Vernünftiges bei rum. Und selbst wenn es stimmen würde, ich glaube, die Freundschaft hätte nicht mehr so lange Bestand. Ich glaube, du hättest echt ein Problem mit deinem besten Freund, wenn du seine Verlobte, die er über alles liebt, so abschätzend behandeln würdest. Und so ist es auch mit Jesus und mit seiner Gemeinde. Sie ist vielleicht nicht perfekt, aber er liebt sie über alles. Er liebt sie über alles und er identifiziert sich mit ihr 1:1, zu 100%. Die Gemeinde ist geliebt. Du und ich als Gemeinde, wir sind geliebt von Jesus. Nicht, weil wir so toll sind, nicht, weil wir so gut sind, nicht, weil wir so heilig sind oder weil wir einfach so viel besser sind als alle anderen, sondern einfach, weil Jesus sich entschieden hat, uns zu lieben. Einfach so. Und wenn wir von der Gemeinde reden, dann reden wir zum einen über die universelle Gemeinde. Das sind alle Gläubigen, alle, die auf Jesus vertrauen, aus der Vergangenheit, aus der Zukunft, aus der Gegenwart, weltweit. Aber Gemeinde ist nicht nur einfach so ein Mysterium an Leuten. Wenn du Christ wirst, dann bist du im unsichtbaren Teil von so einem Riesending. Toll, man kann sich verbunden fühlen. Es ist nicht nur das. Es ist vielmehr, es ist die lokale Ortsgemeinde. Ohne die lokale Ortsgemeinde gibt es diese weltweite Gemeinde nicht. Es gibt keine Einzelchristen. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, wie die ersten Christen zusammenkamen, was die getan haben. Erstens, die kamen zusammen, die haben sich nicht bekehrt und haben sich gedacht, oh toll, jetzt können wir zur universellen Gemeinde, weltweit, das ist super und jetzt bete ich einfach mal allein für mich, sondern die fanden es super, die haben Jesus kennengelernt. Ein anderer hat auch Jesus kennengelernt, dann kamen die zusammen, haben erzählt, hey, wie hast du Jesus kennengelernt, was hat er in deinem Leben getan, wie ist es passiert, dass dir endlich die Augen aufgegangen sind. Wir lesen in Apostelgeschichte 2, sie haben sich getroffen und haben die Lehre gehört, der Apostel. Sie sind zusammengekommen und haben sich untereinander geliebt, in Hilfsbereitschaft füreinander. Sie haben gemeinsam Abendmahl gefeiert und sie haben gemeinsam gebetet. Die sind aktiv geworden, die sind zusammengekommen. Und Paulus macht den Begriff nochmal enger in 1. Korinther 12. Er spricht von der Gemeinde als einen Körper. Ein Körper, ein Mensch, wie er vor euch steht, und er sagt, die Gemeinde ist wie ein Körper mit vielen unterschiedlichen Gliedern und jeder hat seine Aufgabe. Du du, wenn du Teil der Gemeinde bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst und ihm vertraust, dann bist du Teil dieser Gemeinde, egal ob du es schon erkannt hast oder nicht, ob du es wahrhaben möchtest oder nicht. Und du hast eine Funktion in dieser Gemeinde. Und deine Aufgabe ist es, diese Funktion auch auszuführen. Du bist ein Körperteil. Und jedes Körperteil an einem Körper kann nicht getrennt vom Körper leben. Es geht einfach nicht. Ich arbeite in der Zahnarztpraxis und da kommt man mit vielen Menschen in Kontakt so einen Tag über. Und eines Tages stand eine Patientin von uns vor uns und sie hatte irgendwie die Hand in einem Verband. Und ich habe sie gefragt, Frau X, was haben Sie denn an Ihrer Hand gemacht? Sind Sie gestürzt? Dann sagt sie, nee, ich arbeite in der Produktion. Und Achtung, alle, die sich ein bisschen ekeln, da war eine Stanzmaschine und die hat mir einfach mal von den Fingerkuppen hier vorne, die hat einfach mal meine drei Fingerkuppen hier abgehackt, so durch den Nagel durch. Die kam ein paar Wochen später auch, das hat man da sehen können, schön. Das Gute ist, diese Frau hat sich nicht gedacht, ach, diese Fingerkuppen, die brauchen vielleicht auch einfach mal ein bisschen Auszeit, die lassen wir jetzt da liegen, damit die sich nicht so immer mit dem Rest des Körpers verbunden ist, vielleicht auch mal langweilig, man muss sich doch mal selbst verwirklichen. Nee, hat die sich nicht gedacht, die hat diese Fingerkuppen geschnappt, hat vielleicht noch irgendwo einen Eisbeutel hergekriegt und ist auf schnellstem Weg, hoffentlich hat sie sich fahren lassen, ins Krankenhaus, damit diese Fingerkuppen wieder an diese Finger angenäht werden. Sie kam ein paar Wochen später wieder und ich durfte das Ergebnis sehen. Das Coole ist, sie hat den Fingerkuppen nicht zu lange eine Auszeit gegeben. Es war noch in der Zeit. Sie kam, sie hatte keinen Verband mehr. Interessant, habe ich noch nie vorher gesehen. Das ging wirklich direkt durch den Nagel durch und die Fingerkuppen vorne, die ab waren, die waren noch ganz schwarz, aber ein Jahr später kam die wieder. Und die Finger sind wieder ganz. Ist genial. Egal, so viel nebenbei. Das Wichtige ist, keine Fingerkuppe, mag sie auch noch so klein sein, noch so, wenn du denkst, unbedeutend, kann lange überleben, ohne dass sie am Rest des Körpers dran ist. Sie wird verkümmern. Und genauso ist es auch mit uns, wenn wir denken, wir könnten getrennt von unserer Gemeinde leben, wir könnten es alleine machen, wir wollen uns selbst verwirklichen. Es wird nicht lange dauern, dann werden wir geistig verkümmern, weil wir brauchen einander als Gemeinde, weil wir dieser Leib, weil wir dieser Körper sind. So, das war jetzt ein bisschen eklig, aber hoffentlich anschaulich. Genau, du hast eine Aufgabe, du hast eine Gabe in diesem Körper. Dieser Körper braucht dich. Es ist ziemlich schwierig, wenn einem Körperteile fehlen, dann genauso zu funktionieren, wie man funktionieren würde mit diesen Körperteilen. Wenn diese Frau ihre Fingerkuppen nicht mehr hätte, dann fehlt ihr hier vorne der Tastsinn und sie kann ganz viele Dinge nicht mehr tun, die sie eigentlich tun können sollte. Die Gemeinde ist wirklich angewiesen auf dich, sie braucht dich. Und vielleicht sitzt du heute Morgen hier drin und denkst, ja, na toll, jetzt bin ich hier bei Haus des Herrn gelandet. Ich dachte, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich bin schon durch so viele Gemeinden gegangen, irgendwie wurde ich jedes Mal enttäuscht. Irgendwie bin ich jedes Mal gegen die Wand gelaufen, es hat nicht gestimmt, es hat nicht gepasst, Leute sind gegen mich gegangen und es fällt mir schwer, mich verbindlich einer bestimmten Gemeinde anzuschließen. Es fällt mir wirklich schwer, dabei zu bleiben, weil ich jedes Mal Verletzungen erfahren habe. Und du denkst dir vielleicht, ich bin auf der Suche nach einer Gemeinde, wo ich endlich nicht mehr verletzt werde, wo ich endlich ankommen kann. Die Sache ist die, also ich glaube dir das absolut, dass du Verletzungen in der Gemeinde erlebt hast und dass da Schwierigkeiten gewesen sind. Die Sache ist nur die, dass ich glaube, dass es keine Gemeinde gibt, wo das ausgeschlossen ist, wo das nicht der Fall sein wird. Ich glaube, dass es Gemeinden gibt, die das vielleicht besser machen und Gemeinden gibt, wo es vielleicht nicht so toll läuft. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, sich verbindlich einer Gemeinde anzuschließen und dass es wert ist, sich auch bei Verletzungen nicht gleich abzuwenden. Manchmal ist es einfach so, dass es nicht anders geht, aber wenn du das merkst in deinem Leben, hey, ich war schon in so vielen Gemeinden, dann möchte ich dich herausfordern, probier da zu bleiben, probier ins Gespräch zu gehen, probiert miteinander zu reden, dort, wo Verletzungen aufgekommen sind, die anzusprechen, einander zu vergeben, nicht davon zu laufen. Der Anderleder bombardiert mich immer mit Zitaten, bevor ich eine Predigt schreibe. Also ich habe dann ungefähr so 10 Stück und da kann ich mir dann tolle Sachen raussuchen. Da muss ich gar nicht selber suchen. Das vom Papst war von mir. Hattest du auch? Hast du mir aber nicht weitergeleitet, genau. Aber eins hat er mir weitergeleitet und das fand ich sehr treffend. Das fand ich ziemlich gut und auch schön zweideutig. Das Schiff der Gemeinde wird von lauter Nieten zusammengehalten. Christen leben einzig von der Gnade ihres Herrn und sie brauchen als Sünder täglich die Vergebung auch untereinander. Wir sind ein Haufen von lauter Chaoten in dieser Gemeinde. Als Christen nennt man uns heilig, das sind wir auch, aber ich möchte euch mal daran erinnern, was für Leute in der Gemeinde von Korinth zum Beispiel waren. Es waren lauter heilige Chaoten, teilweise vielleicht sogar Idioten. Und wir sind ein ähnlicher Haufen. Wenn wir die Apostelgeschichte durchgehen, allein unsere Helden Petrus und Paulus, die hatten alle irgendwo ihre Baustellen. Das waren alles auch Chaoten. Der Paulus hat sich gestritten mit dem Barnabas. Ja, weiß nicht, ob das im Himmel auch so gelaufen wäre. Der Petrus denkt sich plötzlich, mit diesen Heidenchristen esse ich lieber mal nicht. Was denken denn die Judenchristen? Es ist wirklich einer nach dem anderen. Und ausnahmslos können wir uns in diese Kette einreihen. Wir sind genauso Chaoten wie die ganzen Menschen, die in der Bibel sind, auch David, Ehebruch, Mord. Der lässt kein Fettnäpfchen aus. Ich hoffe, dass wir nicht genauso katastrophale Entscheidungen treffen. Also ich hoffe, dass hier nie irgendwie Mord und Ehebruch sein wird in dieser Gemeinde. Aber die Gemeinde ist wirklich voll von Sündern. Wir sind ein Haufen Sünder, die Jesus angenommen hat und geheiligt hat. Und weil wir dieser Haufen sind, sind wir darauf angewiesen, dass wir lernen, uns gegenseitig zu vergeben und dass wir lernen, miteinander auszukommen. Das Gute ist, wir machen uns nicht nur gegenseitig fertig in der Gemeinde, sondern wir ergänzen uns, wir wachsen aneinander. Und es ist auch nicht nur immer ein Ertragen in Liebe, sondern es gibt ganz schön viele Leute von euch, die ich ziemlich gern habe. Also keine Angst, ich ertrage euch nicht nur alle in Liebe, ich liebe euch wirklich. Ich hoffe, das geht euch genauso. Also du wirst gebraucht von der Gemeinde. Tullian Chivichan sagt, das übersetze ich mal ins Deutsche, weil Jesus alles für mich getan hat, genau da ist es, kann ich jetzt alles für dich tun, ohne dass du etwas für mich tun musst. Jesus hat alles für mich getan. Als er am Kreuz gestorben ist, hat er mich nicht gefragt, ob ich mich richtig verhalten habe, ob ich auch wirklich immer zu ihm stehen werde. Er ist gestorben ohne Bedingungen an mich. Und als ich mich irgendwann mal, weil er mir die Augen geöffnet hat, entschieden habe, ihm zuzuwenden, da hat er mir auch keine Bedingungen genannt, wie es jetzt weitergehen muss, damit er mich auch wirklich liebt und damit er mich auch wirklich annimmt, sondern er hat mich einfach angenommen. Und ich war da noch ziemlich verschroben, vielleicht noch ein bisschen verschrobener, als ich es jetzt bin, hoffe ich zumindest. Fakt ist, Jesus stellt keine Bedingungen und wir sollten einander auch annehmen und Gutes tun füreinander, so wie Jesus für uns alles getan hat. Wir sollten als Gemeinde weniger darauf achten, was können die anderen für mich tun, wie können sie mir mit den Gaben dienen, mehr darauf achten, wie kann ich der Gemeinde dienen. Wenn du merkst, hey, da und da läuft es rund und da läuft es vielleicht nicht so rund, dann ist vielleicht die Überlegung nicht, wie können die anderen ihren Dienst besser machen, sondern hey, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Warum ist es denn überhaupt so? Und wirklich dich selbst zu fragen, wie kann ich der Gemeinde helfen, damit sie reiner wird, damit sie weniger diese Flecken hat? Du bist aufgerufen, die Gemeinde zu lieben, so wie Jesus die Gemeinde liebt. Aber worum geht es jetzt in der Gemeinde? Also geht es darum, dass wir einander lieb haben? piep, 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 wir haben uns alle lieb, so, jetzt sind wir die Gemeinde und jetzt werden wir bis ans Ende unserer Zeiten auf grünen Wiesen über Gänseblümchen hüpfen und uns freuen aneinander, das auch. Aber das ist nicht das Einzige. Wir hatten vor ein paar Monaten durch die Epheser-Reihe diese Predigtreihe über die Gemeinde. Und kann sich noch jemand an den dreifachen Auftrag der Gemeinde erinnern? Dreifacher Auftrag? Jessie, du bist raus, du darfst es nicht. Wer weiß es noch? Was ist der dreifache Auftrag? Simon hat sich gemeldet. Und? Also nach oben, nach unten und genau. Genauso ist es nämlich bei uns in der Gemeinde ganz oft und da nehme ich mich überhaupt nicht aus. Wir haben den Auftrag nach oben. Ja, Jesus, wir lieben dich, wir beten dich an. Gott, dir sei alle Ehre. Wir haben den Auftrag nach innen. Piep, piep, piep. Wir haben uns alle lieb und wir dienen einander und das mit der Vergebung kriegen wir auch noch hin. Und das Dritte, da war doch noch was nach außen. Und das vergessen wir ganz oft und das vergesse ich ganz oft, weil ich mich so wohl fühle in HDH, weil ich so glücklich bin hier. Aber wenn wir diesen Auftrag vergessen, dann fällt wirklich was weg, das nicht wegfallen darf. In Markus 16, 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern, geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Die Gemeinde ist gesandt, wir sind ausgesandt von Jesus. Das ist ein riesig, riesig, riesiger Bereich. Das ist nicht ein Bereich, an den wir einmal im Monat denken und denken, habe ich irgendjemandem diesen Monat erzählt, sondern das ist ein großer Bereich, das ist ein Auftrag von uns. Nachdem Paulus dieses Bekehrungserlebnis hatte, wurde er dann wahrscheinlich bald an der Hand geführt von seinen Leuten, die mit ihm auf dem Weg nach Damaskus waren. Er war nämlich von da an blind und sie führten ihn nach Damaskus. Dann hat er erstmal 3 Tage gefastet und gebetet, machen wir nächste Woche auch für jeden, der will. Dann hatte er eine Vision. Er hat eine Vision gehabt, dass ein Typ namens Hananias kommen wird, dass der ihm die Hände auflegen wird und dass er dann wieder sehen wird. Das Krasse ist, dieser Hananias hatte wahrscheinlich zur gleichen Zeit eine Vision, dass er, Hananias, zu einem Saulus gehen wird, ihm die Hände auflegen wird und dass dieser dann wieder sehen wird. Das ist auch ziemlich krass. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, aber wenn man sich mal zusammentut und man betet gemeinsam, man hat einen prophetischen Eindruck und denkt sich so, Blume knospt auf oder was weiß ich, was auch immer es ist, man hat einen prophetischen Eindruck, vielleicht sogar einen sehr konkreten und hat sich endlich überwunden, diesen weiterzugeben und da ist jemand im Raum und sagt, genau das gleiche Bild und ich habe es detailliert so und so und so gesehen. Das ist der Hammer. Ich finde es genial, wie Gott wirkt, wie er unterschiedlichen Leuten die gleichen Dinge sagt, um sie zu bestätigen, um uns auch Festigkeit zu geben. Und hier ist es in einer ganz krassen Form passiert, nämlich in der Vision, dass eben beide wussten, sowohl Saul als auch Hananias, was geschehen wird. Und Hananias geht zu Saulus und es passiert genau das, was angekündigt wurde. Er betet für ihn und er kann wieder sehen. Und dann kommt der Heilige Geist über Saulus, haben wir letzte Woche viel drüber gehört, und er lässt sich taufen. Auch dazu haben wir die Möglichkeit demnächst in HDH. Saulus bekehrt sich, er bekommt den Heiligen Geist, er wird erfüllt vom Heiligen Geist und er lässt sich taufen. So, und was passiert dann? Er isst. Auch ganz essentiell, er isst wieder was, er hat 3 Tage gefastet, dann isst er so. Und was passiert als nächstes? In Apostelgeschichte 29 steht, und sogleich verkündigte er in den Synagogen Christus, dass dieser der Sohn Gottes ist. Bekehrt sich, isst, evangelisiert. Also so ungefähr. Ist bei mir meistens nicht so. Bei mir ist meistens, steh morgens auf, renn zum Bahnhof, esse im Zug, arbeite. Und von Evangelisation ist da oft nicht viel zu sehen. Aber Paulus war praktisch das Erste, was er getan hat, dass er das, was er erlebt hat, weitererzählt hat. Und genau das wollen wir auch tun. Ich weiß nicht, bist du begeistert davon, dass du gerettet bist von Jesus Christus? Yes! Yes. Ich glaube, wir brauchen noch viel mehr Begeisterung davon. Ich glaube, das müssen wir noch viel tiefer verstehen, dass Jesus uns gerettet hat, dass wir wirklich aus dem Reich der Finsternis versetzt wurden in das Reich des Lichts. Und wenn wir verstehen, dass die um uns rum, die das noch nicht erlebt haben, noch in diesem Reich der Finsternis sind, wenn uns das bewusst wird, dann sollte es uns dazu drängen, sollte es mich dazu drängen, wirklich von dem zu erzählen, was ich mit Jesus erlebt habe und was ich täglich mit ihm erlebe, weil wir leben ja weiter mit ihm. Unsere Bekehrung war ja nicht ein Punkt, so und das war's, jetzt komm mal in den Himmel, sondern wir erleben ihn ja tagtäglich. Und wenn wir das nicht tun, dann sollten wir uns wieder neu danach ausstrecken, Begegnung mit ihm zu haben. Wenn wir von Jesus erzählen, dann geht es uns darum, dass wir nicht unter uns bleiben. Dann geht es uns darum, dass das Gute, was wir erleben und wovon wir überzeugt sind, dass es andere auch bekommen, dass sie mit reingenommen werden. Und wir wollen predigen, wir wollen evangelisieren durch unsere Worte und wir wollen das durch unsere Taten tun. Das können wir am Arbeitsplatz tun, das können wir in der Uni tun, das können wir tun, wenn wir einfach in Mannheim über die Straßen laufen. Mach dir mal wieder neu Gedanken, wie du Jesu Liebe widerspiegeln kannst durch Wort und Tat in deinem Alltag. Das ist wichtig, dass wir wirklich ausgesandt sind, dass wir rausgehen und es wirklich auch erleben, damit Leute, die um uns rum sind, die Jesus nicht kennen, davon wirklich auch was mitbekommen. Dass wir uns nicht in unserer kleinen Gruppe treffen, wovon keiner weiß und Christen gibt es doch eigentlich gar nicht mehr, sondern dass wir rausgehen und dass es sichtbar ist, dass es uns noch gibt. Und das geschieht durch den Heiligen Geist. Wir müssen es nicht alleine tun, wir müssen nicht alleine mutig sein, wir müssen nicht alleine uns jedes einzelne Wort zurechtlegen, sondern wir können bitten und der Heilige Geist wird uns Gelegenheiten schenken, von ihm zu erzählen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, bei mir in der Gruppe, wir haben diese Frage, hast du in der letzten Woche Zeugnis von den Taten und von der Größe Gottes in deinem Leben gegeben? Und immer wenn diese Frage kommt, freue ich mich, wenn ich was zu erzählen habe, aber das ist nicht jede Woche so. Aber wir können den Heiligen Geist darum bitten, dass er uns mehr von diesen Gelegenheiten schenkt, dass er uns mehr Menschen schickt, die wirklich Interesse daran haben und er wird uns die richtigen Worte geben, er wird uns wirklich zeigen, was wir sagen sollen. Manchmal merken wir das, dass er das tut und manchmal tut er es einfach so, ohne dass wir das überhaupt bemerken. Aber er wirkt durch uns. In Apostelgeschichte 1 steht, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und Lukas 6,45 sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Lasst uns füllen lassen vom Heiligen Geist, damit unser Herz voll ist von Gott, damit unser Mund davon überfließt, was in unserem Herzen drin ist. Ich habe ganz am Ende noch ein paar Fragen an uns als Gemeinde, als dich als Einzelner, aber auch als euch als Hausgruppen. Die erste Frage, liebe ich die Gemeinde wirklich so, wie ich Jesus liebe? Oder nochmal anders, liebe ich die Gemeinde so, wie Jesus die Gemeinde liebt? Das ist noch krasser. Strecke ich mich nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist aus? Bringe ich meine Gaben in die Gemeinde ein? Welche Gaben hast du? Überleg dir mal, welche Gaben hat Gott dir gegeben und nutze ich die, um wirklich die Gemeinde wachsen zu sehen? Lebe ich in engen Beziehungen in der Gemeinde, zum Beispiel in der Hausgruppe oder Minigruppe? Es ist leicht, eine Gemeinde jeden Sonntag zu besuchen, danach wieder zu gehen und zu sagen, ah Mensch, heute haben wir uns aber alle gern gehabt, alle haben uns sich angelächelt und waren nett zueinander, aber einander lieben findet statt, wenn man sich gut kennt, wenn man eng miteinander ist. Da kommen dann auch erstmal die Herausforderungen des Liebens dazu. Und die Frage an die Hausgruppen, wie kann meine Hausgruppe Jesus mit Wort und Tat verkündigen? Wie können wir das gemeinsam tun? Lasst uns diese Woche als Hausgruppen überlegen, was wir tun können, damit andere von Jesus erfahren. Und Vielleicht geht es euch wie mir, ich bin nicht so der Traktateverteiler. Wenn wir als Hausgruppe auf die Idee kommen, Traktate zu verteilen, dann bin ich da immer mit etwas weniger Begeisterung. Aber überlegt euch doch einfach mal, hey, was hätte denn mich angesprochen damals, als ich Jesus noch nicht gekannt hat? Was fand ich gut? Wie können wir als Hausgruppe Jesus in diese Stadt bringen? Was können wir tun, was zum einen uns entspricht, aber nur weil es uns entspricht und weil es eine coole Sache ist, heißt es noch lange nicht, dass die Leute uns toll finden werden. Heißt es noch lange nicht, dass wir Applaus bekommen werden von denen, auf die wir zugehen. Wir sind die Ausgesandten und als Gemeinde sind wir auch ausgesondert. Wir sind anders als die Welt und das wird uns auch immer auszeichnen. Deshalb, wir wollen uns überlegen, was ist attraktiv, wie können wir diese Welt für Jesus begeistern, aber wir müssen nicht enttäuscht sein, wenn die Welt, das, was wir anbieten, ablehnt. Das ging nämlich Jesus auch schon so. Aber Gedanken sollten wir uns darum machen. Also wir lesen ja jede Woche das Glaubensbekenntnis, beziehungsweise wir beten es und manche sprechen sogar auswendig. Und das wollen wir heute auch wieder tun. Und in diesem Glaubensbekenntnis, ihr habt es vielleicht gemerkt, sind wir gerade an dieser Stelle. Ich glaube an den Heiligen Geist, so jetzt kommt's, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Und wir glauben an den Vater, wir glauben an den Sohn, wir glauben an den Heiligen Geist und wir glauben an die Gemeinde. Nicht auf die gleiche Art und Weise, wie wir an den Vater, Sohn und den Heiligen Geist glauben, aber wir glauben an die Gemeinde, dass sie von Gott gewollt ist, dass sie von Gott geliebt ist, dass wir Teil davon sind, dass wir dazugehören und dass sie nicht wegzudenken ist aus unserem Leben als Christen. Die lokale Gemeinde gehört zu jedem Christen dazu und genau in diesem Denken wollen wir das Glaubensbekenntnis auch an dieser Stelle sprechen und das Lobpreisteam kann gerne nach oben kommen. Wir werden das Glaubensbekenntnis gemeinsam sprechen. Wir werden noch ein Lied singen. Priska, die hatte ich einen Zettel auf den Stuhl gelegt. Genau. Und ihr dürft jetzt gerne aufstehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.